ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hi, ich bin Viktoria Reichelt. Schön, dass ihr dabei seid. Seit dem 6. August kämpfen ukrainische Truppen in der russischen Region Kursk. Und es sieht nicht danach aus, als würden sie wieder abziehen. Laut der Militärführung in Kiew besetzen sie eine Fläche von über 1000 Quadratkilometern. Darüber habe ich in dieser Folge mit Fabian Hoffmann gesprochen. Er ist Experte für Sicherheitspolitik an der Uni Oslo und findet Moskaus Antwort auf die ukrainische Offensive hochinteressant. Anscheinend sei Putins Armee von dem Vorstoß kalt erwischt worden.
Ich glaube, was relativ klar ist zum jetzigen Zeitpunkt, ist, dass es sich eben nicht nur um einen kurzen Überfall handelt, wo mal kurz ein paar Truppen, wie auch in der Vergangenheit, über die Grenze treten, dort für ein paar Stunden oder vielleicht auch einen Tag oder zwei bleiben und dann sich auch wieder zurückziehen, sondern es sieht tatsächlich so aus, als wäre die ukrainische Armee hier erstmal gekommen, um auf unbestimmte Zeit zu bleiben.
Ja, und es ist ja auch immer wieder die Sprache davon, dass es viele Gefangene dort gibt. Die Ukraine nimmt also viele Menschen gefangen. Was auch im Raum steht, ist ja, dass man diese Gefangenen dann womöglich austauscht. Und es geht ja auch darum, ein Stück weit Gebiet zurückzuerobern. Wir haben das gerade auf der Karte gesehen. Aber um das quasi auszutauschen mit annektierten Gebieten, ist das ja zu wenig, oder?
Ja, das ist natürlich hochkompliziert, wie sich das jetzt nachher vom Militärischen in das Politische übersetzen lässt. Wir wissen ja zum Beispiel, also dieser Landgewinn, den die Ukraine erreichen konnte, das ist zum Beispiel jetzt schon über die letzte Woche deutlich mehr als die gesamte Avdiivka-Offensive auf russischer Seite über die letzten Monate. Aber hier muss man jetzt eben genau sagen, es ist ja nicht so, dass irgendwie ein Timer ablaufen würde und nach Ablauf des Timers gewinnt dann der den Krieg, der am meisten Gebiet gewonnen, besetzt, wieder freigekämpft hat. Also so ist es ja nicht. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal sehr gut für die Ukraine, weil es zeigt, dass die Ukraine aktiv ist in dem Krieg. Sie reagiert nicht nur auf Russland, sie ist in der Lage, die Initiative zu ergreifen, selber als Akteur zu agieren. Und dementsprechend setze ich jetzt erstmal militärisch in eine bessere Lage als vorher. Aber das kann natürlich dann auch über mittlere und lange Frist positive politische Folgen haben.
Ja, Sie sagen gerade, das kommt der Ukraine stark zugute. Wir haben direkt mal eine Stimme aus dem Chat hier. Hier fragt jemand auf YouTube, ernst gemeinte Frage. Dadurch, dass ein anderes Land jetzt in Russland eingefallen ist, ist es doch für Russland dann legitim, Atomwaffen einzusetzen, da ja ihr eigenes Staatsgebiet gefährdet ist. Was würden Sie diesem User antworten?
Also legitim ist hier ein schwieriges Wort. Ich denke, natürlich als Atomwaffenstaat hat man ja im Endeffekt immer das Recht, diese Waffen einzusetzen. Das große Problem mit Nuklearwaffen ist einfach, dass wenn Russland diesen Schritt gehen würde, hätte das dramatische Folgen. Zum einen würde es sich politisch international isolieren. Es ist auch absolut nicht klar, wie ein Atomschlag auf die Ukraine die militärische Lage auf dem Schlachtfeld verbessern sollte oder auch politisch die Lage verbessern würde für Moskau. An sich würde Moskau dann auch riskieren, dass die NATO aktiv in diesen Konflikt eingreift, weil das eine harte rote Linie war, die anscheinend vor allem in Washington DC gezogen wurde. Also es ist einfach so, dass die Vorteile eines Atomwaffeneinsatzes aus russischer Sicht sehr, sehr unsicher sind, gleichzeitig aber die Nachteile aller Voraussicht nach sehr gravierend wären. Dementsprechend kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass dies gerade ernsthaft in Betracht gezogen wird, ob jetzt ukrainische Soldaten ein paar Kilometer hinter der Grenze agieren oder nicht.
Wir fragen ja in diesem Stream auch, ob in dieser Region Putin in der Defensive bleibt. Vielleicht machen wir nochmal einen kurzen Abriss. Wie haben die russischen Truppen bisher darauf reagiert? Wie halten sie stand? Wie beobachten sie die Situation von russischer Seite?
Also es ist hochinteressant, was wir auf russischer Seite beobachten. Es ist, wie Sie gesagt haben, Russland wurde mehr oder weniger kalt erwischt. Natürlich hat die Ukraine auch ein großes Risiko eingegangen. Allerdings sieht es gerade nicht so aus, als wäre Russland tatsächlich in der Lage, hier gut drauf reagieren zu können. Also wir sehen ja zum Beispiel, dass Russland nicht in der Lage scheint, obwohl Truppen aus anderen Frontlinienregionen abgezogen wurden, dort Vorteile zu erzeugen. Zum Beispiel in Chassivja oder Pokrovsk. In diesen Regionen ist es immer noch so, dass Russland zwar in der Lage ist, Stück für Stück, Kilometer für Kilometer vorzudringen, allerdings zum großen operativen Durchbruch, wie es ja der Ukraine gelungen ist, zu so einem Durchbruch ist es auf russischer Seite eben noch nicht gekommen. Und allgemein sieht es tatsächlich so aus, als wären die Optionen jetzt für Russland erstmal sehr, sehr begrenzt, einfach weil die strategischen Reserven auch auf russischer Seite langsam ausgehen.
Wie schätzen Sie das denn ein? Diese ein Stück weit Gelähmtheit auf russischer Seite, ist das aktuell ein personelles Problem? Also fehlt es da an Leuten oder ist das auch ein Führungskräfteproblem?
Ob ein Führungskräfteproblem besteht, das ist natürlich schwer zu sagen. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass Kommunikation, Logistik auf russischer Seite nie wirklich rund lief. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass auch für Russland Mannstärke sowohl als auch Equipment langsam ausgeht. Natürlich wissen wir alle, dass in Russland theoretisch immer noch Hunderttausende Männer wären, die man mobilisieren kann. Auch stehen immer noch Hunderte bis Tausende Fahrzeuge irgendwo in Depots in Sibirien und sonst wo in Russland zur Verfügung, die man an die Frontlinie schicken könnte. Allerdings muss man hier jetzt ganz klar sagen, um dieses Gerät, um diese Mannstärke zu mobilisieren, bereit zu machen, um eben an der Frontlinie agieren zu können, das würde auch auf russischer Seite Monate bis teilweise auch Jahre dauern. Und hier sind die Reserven einfach erschöpft. Und deswegen ist auch Russland jetzt im Moment gezwungen, wenn es auf diese Offensive der Ukraine reagieren will, dass es tatsächlich Truppen abzieht von Frontlinienregionen wie Kharkiv oder Donetsk, um irgendwie noch schnell Material und Truppen dorthin transportieren zu können, weil herzaubern kann Moskau die einfach auch nicht.
Was würde denn Ihrer Meinung nach passieren? Wir werden später noch im Detail über diese Region sprechen, aber wenn in Kharkiv oder in Donetsk die Truppen abgezogen werden würden, würden die dann nicht da fallen, fehlen?
Die fehlen sicherlich ein Stück weit. Und wir hören ja zum Beispiel auch tatsächlich, oder das wissen wir, dass Truppen über Nacht quasi dort abgezogen wurden, sehr erfahrene, kampferfahrene Truppen auf ukrainischer Seite. Und die fehlen sicherlich ein Stück weit. Und jetzt liegt es eben daran, können die verbliebenen Truppen, die noch in diesen Grenzregionen, noch an dieser Frontlinie sind, können die Stellung halten, beziehungsweise ist Russland in der Lage, lokal Vorteile zu erschaffen. Und das ist eben das große Risiko, was die Ukraine eingegangen ist. Und ich will jetzt hier auch nicht groß spekulieren. Wir wissen nicht, wie sich die Lage in den nächsten Wochen, Tage oder auch Monate entwickeln wird. Allerdings bis jetzt sieht es so aus, als wäre es das Risiko wert gewesen auf ukrainischer Seite. Und es sieht nicht so aus, als ob jetzt direkt Russland entschieden daraus Vorteile ziehen könnte. Ganz im Gegenteil.
Das heißt, wenn sich jetzt User und Userinnen fragen, wie langfristig diese Offensive angelegt ist und ob der Krieg womöglich auch in Russland bleibt, das kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.
Nein, natürlich nicht. Das liegt tatsächlich komplett am ukrainischen Führungskommando und was die dort vorhaben. Ich bin mir auch sicher, viele von denen oder die allermeisten von den ukrainischen Soldaten, die dort gerade agieren, wissen selber noch nicht genau, was das Ziel ist. Das wird sicherlich nur ein paar ranghohe Offiziere und politische Entscheidungsträger wissen oder eventuell auch nicht. Vielleicht, es kann auch tatsächlich einfach sein, dass Zelensky und seine militärischen Entscheidungsträger hier sagen, wir warten mal ab, wir schauen, wie sich die Lage entwickelt. Wenn sich die Lage nachher verschlechtert, kann man einen Rückzug immer noch in Erwägung ziehen. Aber ich würde sagen, aus jetziger Sicht und nochmal von dem, was wir wissen, das ist natürlich immer auch nur die Information, die wir rausgesickert bekommen, sehe ich keinen Grund, warum sich die Ukraine hier in den nächsten Tagen oder Wochen schon zurückziehen müsste.
Wir wollen einmal darauf gucken, wie politisch eigentlich sich zu dieser Erfolgsmeldung für die Ukraine geäußert wird. Und da haben wir einmal einen O-Ton von Präsident Zelensky.
Unser Vormarsch in der Region Kursk verläuft heute gut. Wir erreichen unser strategisches Ziel. Wir haben unsere Austauschmittel für unser Land deutlich erhöht. Ich möchte allen unseren Kämpfern sowie den Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte, dem ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienst und allen beteiligten Strukturen danken. Ich danke Ihnen für die präzisen und wirksamen Angriffe auf die russischen Flugplätze.
Von Kursk blicken wir jetzt direkt in die Ukraine nach Kiew. Dort steht nämlich meine Kollegin und Reporterin Anne Brühl für uns bereit. Guten Abend, Anne.
Hallo.
Ja, so äußert sich Zelensky zu diesem Erfolg in der Region Kursk. Wie nimmt denn die Bevölkerung in der Ukraine diesen Erfolg auf?
Die Ukrainer sind schon elektrisiert, denn man muss ja sagen, seit fast 2 Jahren hat es keinen nennenswerten militärischen Erfolg der Ukraine mehr gegeben. Das letzte, das war diese Offensive im Raum Kharkiv. Und dieses Warten auf gute Nachrichten und dieses Eintreffen der vermeintlich guten Nachrichten, das hat einen Effekt auf die Menschen hier im Land, den man überhaupt nicht unterschätzen darf. Natürlich, ihr habt auch schon drüber gesprochen, heute ist Tag 10 dieser Offensive. Man muss sicherlich abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Manche sind auch skeptisch. Natürlich gibt es auch hier die Befürchtungen, dass zum Beispiel die Gebiete im Osten, Pokrovsk, auch Kharkiv, darunter leiden können, wenn dort Truppen abgezogen werden, dass die Situation für die Zivilbevölkerung dann noch unerträglicher wird. Aber erst einmal diese gute Nachricht, das ist schon so eine Art Push hier für viele Ukrainer.
Ja, und du warst vor einigen Tagen selbst noch in der Region Sumy unterwegs. Das ist die Grenzregion und du warst 5 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Wie hast du die Situation dort vor Ort erlebt?
Na, schon bei der Zufahrt auf diese Provinzhauptstadt Sumy haben wir ja schon weit vorher Panzersperren gesehen, Schützengräben, die teilweise ausgehoben waren oder schweres Gerät, was daran noch gearbeitet hat. Und wenn man dann aus Sumy rausfährt, die Stadt liegt so ungefähr 30 Kilometer vor der Grenze, dann geht es eigentlich durch Checkpoints und dann ist man in einem Gebiet, wo man sieht, dass das sozusagen das Aufmarschgebiet der ukrainischen Armee für diese Kursk-Offensive ist. Man sieht überall Stellungen in den Wäldern, man sieht Militärfahrzeuge, die alle dieses Dreieck tragen. Das ist ja das Symbol für diese Offensive. Man sieht nicht nur Militärfahrzeuge mit diesem Zeichen, sondern auch zivile Fahrzeuge. In diesen Dörfern sieht man wahnsinnig wenige Zivilisten. Diejenigen in Zivil, die wir angesprochen haben, die haben sich dann teilweise auch als Militär entpuppt. Man sieht auch, wie zum Beispiel beschädigtes, schweres Gerät aus Richtung Sucha quasi zurückkommt in die Ukraine, um dann repariert zu werden. Also dieser Austausch von Gerät, von Truppen, der läuft in über diese Region.
Hm. Du sagtest gestern in einer ZDF-Sendung auch, dass Syrsky, das ist der Oberbefehlshaber des ukrainischen Militärs, wohl bei dieser Aktion sowas wie ein Masterplan hätte. So wirkt es zumindest aktuell auf viele. Woran wird das für dich sichtbar?
Naja, dieses Überraschungsmoment, was da der Ukraine gelungen ist, das haben ihr, glaube ich, die wenigstens zugetraut, auch viele Ukrainer nicht. Syrsky ist ja seit Februar in diesem Amt als Generalstabschef. Und als ich vor gut 4 Wochen hierher kam und ich mit den Menschen gesprochen habe, da haben viele gesagt, der Krieg, das wird immer schwerer für uns. Man hat so richtig diese Last gemerkt, die auf diesem Land liegt. Also jetzt hat Syrsky alle überrascht. Er hat diese Operation da durchgeführt. Und das ist uns natürlich in Sumy dann auch nochmal bewusst geworden. Also nach wie vor, auch darüber habt ihr ja schon gesprochen, liegt vieles dieser Operation im Geheimen. Und ich glaube, das ist natürlich ja auch das Geheimnis dieses Erfolgs, dass dieser ganze Aufmarsch von ukrainischen Truppen, das zusammen ziehen in der Region, diese Koordinierung, dass teilweise auch ja wohl ukrainische Soldaten nicht wirklich wussten, dass sie rein nach Kurs gehen, sondern dass sie da erstmal davon ausgegangen sind, in Sumy zu verteidigen. Also dieser Masterplan, da steckt Syrsky dahinter und heute Abend gibt es sogar die Meldung, die aber überhaupt nicht bestätigt ist und die man sicherlich erstmal erstmal abwarten muss, dass von der Region Sumy aus ukrainische Truppen auch ein Dorf in der Region Belgorod und in ihre Gewalt gebracht haben. Wenn das sich also fortsetzt, dann erhöht Syrsky damit den Druck auf Russland.
Wir haben dazu direkt mal eine Frage aus der Community an dich, Anne. Hier fragt sich jemand, welches Thema dominiert denn aktuell in der Bevölkerung in Kiew? Ist es diese Offensive in Kursk, die, das haben wir jetzt schon oft genug gesagt, alle ziemlich überrascht, oder ist es die täglich angespanntere Lage im Donbass? Ist ja die andere Seite an der Front.
Ich glaube, das eine kann man von dem anderen nicht trennen. Also das ist jetzt hier der dritte Sommer des Kriegs sozusagen, den das Land erlebt. Und diese Schwere, die merkt man überall im Land. Der Alltag der Menschen, der besteht aus permanentem Luftalarm fast überall in der Ukraine. Immer wieder russische Angriffe. Viele der Menschen, auch hier in Kiew, die haben entweder Verwandte, Freunde, die als Soldaten kämpfen. Die kennen Menschen, die hier bei russischen Raketen Raketenangriffen ums Leben kommen. Sehr viele Ukrainer haben Familienangehörige, die ins Ausland gegangen sind. Wir hören immer wieder, wenn wir sagen, wir sind vom deutschen Fernsehen, dann sagen die, ah ja, unsere Kinder, die sind jetzt nach Dortmund gegangen. Das höre ich hier jeden Tag. Und ich glaube, dieses Gefühl dieser Schwere, was dieser Krieg mit den Menschen macht, das ist eigentlich so dieses vorherrschende Gefühl, was ich hier so erlebe.
Mhm. Nochmal von der Zivilbevölkerung zu Truppen, zu Soldaten, die du in letzter Zeit getroffen hast in der Region Odessa. Dort hast du auch auf einem Truppenübungsplatz gedreht. Wie hast du das erlebt?
Die Geschichte ist ja folgende. Es gibt ein Mobilisierungsgesetz hier im Land, das neu verabschiedet wurde, seit Mai gilt. Danach müssen sich Männer zwischen 25 und 60 registrieren. Und viele dieser Männer, die sich registrieren, werden dann auch sozusagen sofort eingezogen. Es gibt Polizeistreifen, die Ausweispapiere kontrollieren. Und es gibt eben jede Menge junge Ukrainer, die versuchen, oder auch Ältere, die versuchen, das Land zu verlassen, um eben diesem Dienst an der Waffe zu entgehen. Denn das Recht auf Kriegsdienstverweigerung, das gibt es im Moment nicht, muss man sagen. Es herrscht Kriegsrecht. In der zivilen Verfassung der Ukraine ist dieses Recht durchaus vorgesehen. Aber wie gesagt, das gibt es nicht. Und ich habe jemanden kennengelernt in diesem Ausbildungscenter für neue Rekruten, der tatsächlich vor gut 3 Wochen geschnappt wurde, als er versucht hat, die Grenze zu Moldau zu übertreten, der dann sofort gemustert wurde, medizinisch untersucht wurde und eben zum Grundwehrdienst, zur Grundausbildung geschickt wurde. Die dauert im Moment noch 4 Wochen und er weiß also, er muss als Soldat jetzt für die Ukraine kämpfen. Wo genau ist noch unklar. Ich habe natürlich mit ihm über seine Motivation gesprochen. Er persönlich kommt aus der Region Luhansk. Er sagte, seine größte Motivation zu fliehen ist, dass er Angst davor hat zu sterben. Er hat auch gesagt, sein Heimatort ist von den Russen überrannt worden. Er hat eigentlich gar nichts mehr. Er wüsste auch nicht, was er verteidigen könnte. Aber natürlich ist das eine ganz schwierige Situation. Also von diesen 100 Soldaten, die wir da beim Training beobachtet haben, war das schon eine Mischung. Also zum einen diese Geschichte von ihm, dass er an der Grenze gefasst wurde, die kannten die anderen nicht, aber auch die anderen, wie gesagt, die wurden jetzt eingezogen, waren auch nicht unbedingt freiwillig da und es war so eine Mischung zwischen, wir erfüllen hier eine patriotische Pflicht, auch eine Diskussion darüber, was passiert mit all diesen Männern, die versuchen jetzt die Ukraine zu verlassen und die Armee, die damit aber auch irgendwie umgehen muss, also das ist durchaus schwierig hier.
Herr Hoffmann, meine Kollegin Anne Brühl sprach ja gerade von so etwas wie Syrskis Masterplan. Stimmen Sie dem zu? Gibt es da einen großen Plan, der sowas vorausgeht?
Auch das ist natürlich ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich meine, es gibt ja dieses nette militärische Sprichwort, oder das Sprichwort aus dem Militärbereich, sagt, der Plan überlebt eigentlich nicht den ersten Kontakt mit dem Feind. Also im Grunde kann man mit einem schönen Plan reingehen, und nachher wird alles andere laufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auf strategischer Ebene man sich überlegt hat, was könnte gehen, wie könnte man tatsächlich jetzt Russland eher unter Druck setzen, eventuell auch, indem man Gebiete in Russland selbst besetzt. Ich denke, die konkrete Entscheidung und das Timing dieser Entscheidung, ich glaube, das geht dann eher auf ein bestimmtes Zeitfenster zurück. Also ich glaube, da hat man jetzt hier einfach ein paar Faktoren, haben sich als günstig ausgewiesen, zum Beispiel, dass Russland selbst angefangen hat, Minen in dieser Grenzregion abzubauen, weil Russland anscheinend selber in der näheren Zukunft dort offensive Aktionen fahren wollte. Und dann hat man in den ukrainischen Hauptquartieren einfach gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und rein. Und wahrscheinlich ist man selber auch ein Stück weit überrascht, wie gut das jetzt tatsächlich läuft.
Ja, dieses Stichwort Verminung beziehungsweise eine Entnahme der Minen, das ist ja, scheint ja etwas Spezielles in diesem Bereich zu sein. Wie ist das denn im restlichen Frontgebiet? Ist dann da alles so weit vermint, dass solche Aktionen gar nicht möglich scheinen? Oder sehen Sie da noch andere Punkte, wo solche Aktionen gelingen könnten?
Ich würde sagen, tendenziell ja. Also ich meine, die Dichte an Minenfeldern ist enorm hoch. Wir erinnern uns, die ukrainische Gegenoffensive letzten Sommer ist maßgeblich gescheitert, einfach weil die Minenfelder ein Vorrücken größerer Truppenverbände eigentlich unmöglich gemacht haben. Und hat auch gehört, tatsächlich, dass während der Ausbildung hier in Deutschland ist man von Minenfeldern ausgegangen mit deutlich geringerer Dichte im ganzen Land. Und als die Ukraine dann gefragt haben, was sollen wir denn machen, wenn jetzt die Dichte tatsächlich doch größer ist als erwartet, dann haben die deutschen Ausbilder anscheinend gesagt, ja, dann umfährt man die am besten. Aber wie will man die umfahren, wenn diese unfassbar großen Minenfelder tatsächlich überall entlang der Frontlinie liegen und auch von beiden Seiten gelegt und gepflegt werden? Also ich denke, das ist unglaublich schwierig und es ist einer der Mitgründe, warum dieser Krieg über weite Teile hinweg so statisch verläuft.
Lassen Sie uns mal von Kursk auf andere russische Bewegungen gucken, nämlich an anderen Frontabschnitten. Wir haben diesen Erfolg für die Ukrainer in Kursk. Am Donbass sieht es ja anders aus, oder?
Genau, also hier gerade in Pokrovsk haben wir gehört, dass die Ukraine hier tatsächlich Verluste einfährt. In keiner Weise ist es zu vergleichen mit den Gebietsgewinnen, die die Ukraine in Kursk erreichen konnte. Aber es ist tatsächlich wieder so, dass die russischen Streitkräfte es hier geschafft haben sollen, wieder Stück für Stück sich näher an diesen Ort heranzuwagen, Kilometer für Kilometer, zahlen dann natürlich aber auch sehr, sehr heftig für, sowohl in Mannstärke als auch in Equipment und Ausrüstung. Aber ich meine, das ist ja jetzt auch ein Stück weit der Trend des Krieges über die letzten Monate und Jahre schon fast, dass Russland Wellen und Wellen an Truppen gegen die Frontlinie wirft und sich so Stück für Stück nach vorne tastet. Und Stück für Stück ist dann auch die Ukraine gezwungen, sich zurückzuziehen. Dabei nimmt aber Russland einfach enorm hohe Kosten in Kauf.
Das heißt, da könnte man jetzt nicht so einfach russische Truppen abziehen, um sie zum Beispiel in Kursk zum Einsatz zu bringen, weil die dort eben auch gebraucht werden.
Genau, ja, das wäre natürlich, wäre möglich tendenziell, aber sehr, sehr schwierig, würde ich mal vermuten, auf russischer Seite. Ich denke, wenn man die Truppen wo abziehen will, dann wahrscheinlich eher in Regionen, wo es jetzt weniger kritisch ist. Also wie gerade gesagt wurde, zum Beispiel in Pokrovsk eine sehr, sehr wichtige Versorgungslinie über die ganze Ostfront. Das ist natürlich ein Hochwertziel auf russischer Seite. Das heißt, da will man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Truppen von weg verlegen. Aber dann zum Beispiel in der Region Kharkiv, wo es ja weniger intensiv ist und vielleicht auch weniger Hochwertziele sind jetzt im Moment, da kann man sich das dann eher leisten.
In der Region Kharkiv, wie ist es denn da? Wie bewegen sich die Russen dort aktuell vor oder auch nicht?
Eben das Gleiche. Also die russischen Streitkräfte machen Druck. Ab und zu ist mal ein Landgewinn spürbar, ab und zu fällt mal ein Dorf oder auch eine etwas größere Stadt, aber der Fortschritt ist enorm langsam auf russischer Seite. Die Verluste scheinen immer noch sehr, sehr hoch zu sein. Natürlich auch auf ukrainischer Seite. Also es wäre jetzt nicht nur so, dass nur Russland hier Truppen und Ausrüstung verliert, aber es ist anscheinend immer noch sehr disproportional. Also Russland scheint hier deutlich mehr zu verlieren für sehr begrenzte Landgewinne und das ist eben entlang der kompletten Frontlinie. Also ob das jetzt Kharkiv ist oder Pokrovsk, die Charakteristiken dieser Angriffe sind sehr, sehr ähnlich.
Okay, wir haben ja also diese zwei Situationen, über die wir jetzt gesprochen haben. Zum einen die Erfolge in Kursk, dann aber diese Situation an den Frontabschnitten. Was würden Sie denn sagen, wie ist aktuell das Kräfteverhältnis zwischen Russland und der Ukraine, wenn man das mal so alles zusammenzählt?
Ja, also ich denke, was man sehr gut sehen kann, ist tatsächlich, dass beiden Ländern, beiden Nationen gehen langsam die Kräfte aus. Und ich denke, das ist auch ganz normal. Es ist ein Abnutzungskrieg, der sich jetzt über mehrere Jahre hinwegzieht. Abnutzung ist im Prinzip das bestimmende Kriterium der letzten Monate und Jahre. Und für beide Seiten ist es sehr schwierig, neue Kräfte zu mobilisieren, neue strategische Reserven herauszubekommen aus bestehenden Kapazitäten. Und das sehen wir sowohl auf ukrainischer Seite. Wir haben zum Beispiel über das Mobilisierungsgesetz geredet, dass es teilweise schwierig ist, neue Truppen zu bekommen, diese auszubilden. Ausbildung dauert dann mehrere Monate, bis die dann auch an der Front ankommen. Genau das Gleiche findet ja in Russland statt. Ich würde mal sagen, Russland hat noch wirtschaftlich jede Menge Probleme on top. Also wir sehen da enorm hohe Inflation, was versucht wird, in den Griff zu bekommen mit sehr hohen Zinsen. Gleichzeitig ist das Wirtschaftswachstum trotz enormer Regierungsbudgets sehr, sehr gering. In Russland fehlen Arbeitskräfte hinten und vorne. Die Armee muss quasi mit der Industrie um neue Arbeitnehmer kämpfen. Beide brauchen die ganz, ganz dringend. Also auch für Russland ist es wirklich auf strategischer Ebene langsam sehr, sehr schwierig, hier neue Kapazitäten zu bekommen und diese dann auch in einem gewissen Zeitraum besser früher als später an die Frontlinie zu bekommen.
Wir haben hier nochmal zwei Nachfragen zum Thema russische Logistik. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Es geht nun aber vor allem um den Einfluss dieser Situation in Kursk auf die russische Logistik. Hier fragt sich jemand, beeinflusst die Ukraine durch die Besetzung auch den russischen Nachschub an deren Truppen?
Ja, genau. Also tatsächlich in den ersten 2-3 Tagen schon, ich bin mir nicht ganz sicher, hat es die Ukraine geschafft, hier eine ganz wichtige Eisenbahnlinie zu durchtrennen und so eben den Nachschub entlang der kompletten Frontlinie im Prinzip im Osten deutlich schwieriger zu gestalten. Zusätzlich haben wir jetzt gehört, vor allem in den letzten Tagen und Wochen, dass allgemein die Situation, was Eisenbahnlinien, Züge angeht, in Russland wird es immer und immer schwieriger. Wir wissen natürlich, Russland ist ein riesiges Land und gerade für die russische Armee geht unglaublich viel nur über Eisenbahnlinien. Also wenn man zum Beispiel will, dass eben einiges von dem gelagerten Equipment, der Ausrüstung irgendwo im Depot in Sibirien auch mal an der Grenze zur Ukraine ankommt, dann geht das natürlich eigentlich nur im großen Stil über Züge, über Eisenbahnlinien. Und auch da wird es einfach schwierig. Und das liegt halt daran, dass dieses Land jetzt schon seit über mehrere Jahre hinweg wirklich in einem Kriegszustand ist. Die Wirtschaft ist komplett auf Kriegsmodus getrimmt. Und es ist einfach sehr schwierig, hier jetzt die Kräfte entsprechend zu verteilen. Also wenn man jetzt eben hier sagt, die Armee kriegt alles, dann fehlt es eben hinten und vorne nachher bei der Eisenbahnlinie zum Beispiel. Oder wenn man dann sagt, okay, wir nehmen jetzt die Arbeitskräfte, den Stahl, den man braucht, oder sonst die Industrie und produzieren mehr Züge, dann produziert man nachher halt weniger Panzer. Also das sind jetzt alles Trade-offs, die auch auf Russland zukommen. Und alles in allem wird es auch unglaublich schwierig, würde ich sagen, über die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre, je nachdem, wie lange dieser Krieg noch geht, auch für Russland hier wirklich noch standzuhalten.
Ja, und wenn wir vielleicht zum Schluss den Blick einmal weiten, wie kann sich die Situation, wie kann sich dieser Krieg entwickeln? Passend fragt jemand, wird in Kursk jetzt der Ausgang dieses Krieges entschieden?
Kann man natürlich nicht wissen. Ich wäre da eher ein bisschen skeptisch. Wie gesagt, ich glaube, auch wenn es jetzt sicherlich schön ist und vor allem, wie auch vorhin angesprochen wurde, es ist unglaublich gut für die Moral der Ukraine, dass in diesen Krieg wieder ein bisschen Bewegung reingekommen ist, dass man die Initiative ergriffen hat, dass man es geschafft hat, hier wirklich die Russen mal über mehrere Dutzend Kilometer von der Grenze wegzutreiben. Ich glaube, dass das große Merkmal dieses Krieges wird immer noch Abnutzung sein. Und das Ziel sowohl der Ukraine als auch der Russen wird sein, das Material, die Ausrüstung, die Mannstärke des Feindes schneller abzunutzen, als die eigene Ausrüstung, die eigene Mannstärke abgenutzt wird. Und hier liegt es halt dann zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, am Westen, an den westlichen Partnern der Ukraine, dass man eben der Ukraine ermöglicht, diese Strategie besser zu fahren als die Russen. Weil ich denke, im Endeffekt wird das den Ausgang des Krieges entscheiden.
Soweit die Analyse von Sicherheitsexperte Fabian Hoffmann. Die Kursk-Offensive sei ein wichtiger Boost für die Moral der ukrainischen Truppen. Der Vorstoß war hochriskant und zahle sich aktuell aus. Aber Abnutzung bleibe der entscheidende Faktor in diesem Krieg. Und hier gingen beiden Parteien langsam die Kräfte aus. Einmal pro Woche reden wir in unserem Ukraine-Update mit Experten und Expertinnen über die Entwicklungen und Hintergründe und analysieren mit detaillierten Karten die Lage an der Front. Schaut mal rein auf YouTube oder der ZDF-Heute-App und stellt da gerne eure Fragen, die wir dann auch mitdiskutieren. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.